Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon 15. Episode unseres Cavanis Friseur Podcasts. Heute wollen wir mal wieder über den Fußball in Portugal reden, wie wir das bereits in Folge 7 getan haben. Und dazu haben wir uns genau wie damals den deutschen Experten für den portugiesischen Fußball eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Markus Horn.
Hallo Amadeus.
Ja, freut uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast und wir an deiner Expertise teilhaben können. Markus, ganz kurz für die Zuhörer, die dich warum auch immer noch nicht kennen sollten, stell dich doch bitte einmal kurz vor und erzähle uns, wie du zum Portugal-Experten avanciert bist.
Ja, sehr gerne. Ich komme aus Offenbach und bin inzwischen schon 55 Jahre alt. Ich habe Ende der 80er Jahre ein Jahr lang in Portugal gearbeitet und habe, also genauer gesagt in Lissabon, und habe mich damals in meine heutige Frau verliebt und in den Fußball und insbesondere in Benfica noch gleich dazu. Wir sind jedes Jahr, naja, so zwischen 6 und 8 Mal in Lissabon, und dadurch ist es natürlich auch einfach, den Kontakt zu behalten. Ich habe vor 2 Jahren, mit ist es auch schon wieder her, ein Buch veröffentlicht, 111 Gründe, Benfica Lissabon zu lieben. Das ist das erste Buch überhaupt in deutscher Sprache über Benfica war, und bin seitdem auch erfreulicherweise innerhalb des Vereins ziemlich gut vernetzt.
Dementsprechend ist eine Frau Portugiesin,
genau,
nehme ich an. Was hat dich damals nach Portugal geführt?
Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Deutsch-Portugiesischen Handelskammer.
Der Klassiker.
Ja, und vor allen Dingen, das war natürlich auch, wir reden, das ist immer so ein bisschen Papa erzählt vom Krieg, aber wir reden natürlich in den 80er Jahren noch von ganz anderen Situationen, gell? Es gab kein Internet und Telefon war unheimlich teuer. Also da war Portugal noch richtig weit weg und war auch im Vergleich zu heute noch eine ganz andere Welt. Ende der 80er Jahre gab es in Portugal noch keinen einzigen McDonald's. Und also wenn man heute nach Lissabon kommt, das ist ja eine extrem populäre Destination, gerade für Städteurlaube.
Für junge Leute auch, ja.
Ja, es ist, Lissabon bietet eigentlich alles, was man sich irgendwie wünschen kann. Dann ist das überhaupt nicht mehr vorstellbar, wie anders die Welt damals in Portugal noch war. Und das hat natürlich auch seinen ganz eigenen Reiz dadurch gehabt.
Sehr schön. Markus, lass uns gleich mal anfangen. Das dominierende Thema dieser Tage ist natürlich Corona. Dabei geht es nicht um Jesus Corona von Porto, sondern natürlich
leider,
um den
ja,
neuartigen Virus. Genau, wie ist dann gerade die Debatte in Portugal? Gibt es dort auch in der Liga Eröffnungsdiskussionsorgien wie hierzulande, oder wie ist die Lage in Portugal?
Also die Ausgangslage per se ist natürlich ähnlich wie in der Bundesliga. Die Vereine würden im Prinzip gerne wieder spielen, weil sie halt auch die Fernsehgelder brauchen. Einer der großen Rechteinhaber, Altis, hat gerade angekündigt, dass sie den April Tranche nicht bezahlen werden, weil halt kein Produkt geliefert wurde. Ich würde es jetzt nicht als Diskussionsorgie bezeichnen, was in Portugal abläuft, aber gerade, also der aktuelle Stand ist jetzt, dass sich gestern Politik, Verbände und Vereine zusammengesetzt haben. Wobei Vereine, muss man da sagen, das waren halt die großen drei. Benfica, Sporting und Porto. Die anderen sind erst gar nicht gefragt worden, ob sie mitkommen wollen, so wie ich das mitbekommen habe. Und da hat man sich darauf verständigt, dass das Gesundheitsministerium die endgültige Entscheidung treffen soll. Portugal war ja sehr rigide in der Vorgehensweise. Sie haben auch jetzt schon seit mehreren Wochen einen Ausnahmezustand im Land, der eben dann auch Eingriffsmöglichkeiten eröffnet, zumindest theoretisch, die ohne diesen Ausnahmezustand nicht möglich wären. Der endet jetzt aber am 2. Mai. Und die Mannschaften hatten in der Liga vereinbart, dass sie bis zum Ende des Ausnahmezustands kein Training machen. Benfica wird jetzt am 4. Mai mit dem Mannschaftstraining beginnen. Das wird in jeweils 2 Stunden in 4 Sechsergruppen stattfinden.
Ja.
Wobei man da natürlich auch sagen muss, Benfica hat es da natürlich im Verhältnis zu Vereinen wie Tondela oder Rio Ave sehr komfortabel, weil sie halt dieses unglaubliche Leistungszentrum in Seychelles haben, wo eben das so luxuriös ist. Da gibt es ja ein Spielerhotel und so, dass also jeder Spieler auch sein eigenes Zimmer mit Bad
Ach
und
echt?
Dusche hat,
Wie bei Real
wo
Madrid?
ja, das ist unvorstellbar und das wird ja immer weiter ausgebaut und so dass eben da ein spezieller Korridor für die Spieler eingerichtet wurde, dass sie eben nach dem Training direkt auf ihr Zimmer gehen können sich da umziehen und duschen und dann wieder nach Hause fahren. Das sind natürlich Bedingungen, die hat sonst eigentlich kein Verein. Porto und Sporting haben in ihren Akademien mit Sicherheit auch das problemlos im Griff. Aber wie gesagt, wenn man dann in die kleineren Vereine geht, die werden da mehr Probleme haben. Avisiert ist im Moment, dass es im Juni wieder losgehen soll, mit Geisterspielen. Wobei es eben genauso wie in Deutschland auch abzuwarten ist, was die Politik im Endeffekt dazu sagt, weil sie eben, wie gesagt, auch im Moment oder in den letzten Wochen sehr stringent waren, was die Bekämpfung der Pandemie angeht und damit ja auch über die Maßen erfolgreich waren.
Aber die Saison soll dann regulär fortgesetzt werden im
Die
Juni, oder?
Saison soll regulär fortgesetzt werden. Das ist Stand heute.
Okay. Aus finanzieller Sicht, gibt es da irgendwie schon Erkenntnisse, ob es die kleineren Vereine ob die eventuell in einen Überlebenskampf geraten oder?
Ja, die geraten im Überlebenskampf. Das ist ja allein schon die erste Liga ist ja eine vollkommene Schieflage, weil du eben diese drei Schwergewichte hast, die zusammen höheren Etat haben als der Rest der Liga. Und der Zuschauerschnitt über die Vereine weg ist ja so gering in Portugal, dass die allermeisten Vereine fast ausnahmslos vom Fernsehgeld abhängig sind, weil du ja viele Spiele hast, in denen 3000 Zuschauer sind, manchmal auch weniger als 1000. Und das sind dann meistens auch noch Dauerkarten oder halt das Vereinsmitgliedersystem ist ja in Portugal sehr stark, die dann also maximal, was weiß ich, 5 € pro Spiel noch bezahlen oder so. Also die Zuschauererlöse sind von den großen drei abgesehen sicherlich das geringste Problem für die Clubs.
Du hast jetzt gerade öfter schon erwähnt oder von den großen drei gesprochen, also Sporting, Benfica und Porto. Inwiefern
Genau.
ist Braga da zu erwähnen, die jetzt sicherlich auch so ein bisschen also jetzt auch kein kleinerer Club sind, aber vielleicht auch noch nicht ganz mit den großen drei auf einer Augenhöhe sind. Wie sind die so einzuordnen, finanziell und, sage ich mal, von deren Ressourcen?
Sind weit weg von den großen drei, allein schon was die Fanbase angeht. Braga hat, ich möchte jetzt nichts verkehrt sagen, aber die spielen ja unglaublich gut.
Ja.
Und das nicht nur dieses Jahr, sondern das ist ja wirklich bewundernswert, wenn man sieht, was in dem Verein für eine großartige Arbeit geleistet wird. Eben gerade, wenn man sieht, dass dass der Etat, der Gesamtetat viel geringer ist. Aber die haben einen Zuschauerschnitt von 15.000 ungefähr.
Okay,
Und
na ja, stimmt. Ja.
das ist natürlich weit weg und das zeigt ja auch, dass sie zu solchen Gesprächen mit der Politik überhaupt nicht erst gefragt werden, ob sie mitkommen wollen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab ja bevor Corona anfing, das erscheint ja mittlerweile, als wären das Jahre her, dass
Das
wir
ist
ganz
Wahnsinn,
normal über
ja.
Fußball gesprochen haben, gab es ja eine Riesenaufregung, weil Braga als neuen Trainer den Ruben Amorim
Sporting meinst
verpflichtet
du?
hat. Nee, Braga.
Achso, ja genau, aber der im Sommer zu Sporting gehen sollte, oder?
Der ist jetzt bei Sporting.
Oder ist schon bei Sporting?
Der ist schon bei Sporting. Das war ein Riesenaufreger in Portugal, weil der Ruben Amorim ist nach Braga gegangen, hat dort keine 3 Monate auf der Trainerbank gesessen und war über die Maßen erfolgreich, hat Porto zweimal geschlagen, hat bei Benfica gewonnen, zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte, dass Braga im Estádio da Luz gewinnen konnte. Der hat da also richtig die Liga gerockt mit Braga. Und dann ist Sporting gekommen und hat ihn einfach aus dem Vertrag rausgekauft. Für eine Ablöse von 10 Millionen Euro. Und das mitten in der Saison. Und das natürlich auch
Also er
vor
ist
der
in der
Voraus.
Saison schon gewechselt.
Ja.
Ja.
Der ist jetzt schon bei Sporting. Und das natürlich auch noch bei direkten Tabellenkonkurrenten, ne? Weil Sporting und Braga balgen sich ja so ein bisschen um den dritten Platz. Und jetzt hat es natürlich den besonderen bitteren Beigeschmack für Braga noch, dass jetzt die erste Zahlung für diese Ablöse fällig gewesen wäre. Es wären 5 Millionen gewesen und das hat Sporting jetzt nicht überwiesen, weil sie gesagt haben, in der Corona-Krise kann man von uns nicht erwarten, dass wir so eine Zahlung leisten.
Wie wurde das bei Benfica aufgenommen, der Wechsel von Amorim? Weil Amorim war ja auch ehemaliger Benfica-Profi, wenn ich mich recht
Das ist
entsinne.
richtig, ja. Also der Verein offiziell hat darauf überhaupt nicht reagiert. Bei den Fans gab es mit Sicherheit den einen oder anderen, der den Ruben Amorim perspektivisch auch gerne bei Benfica gesehen hätte. Das hast du aber natürlich immer, wenn ein Trainer so wahnsinnig einschlägt. Und das war ja mit Bruno Lage bei Benfica nicht anders. Es bleibt halt erstmal abzuwarten, ob das ein Strohfeuer ist, dass da mit, weil es gibt ja schon gerade jüngere Trainer, und der Ruben Amorim ist ja noch sehr jung im Verhältnis, gibt es ja immer wieder welche, die da mal richtig Spaß auf den Platz wieder bringen können. Aber ob das dann ein langfristiger Effekt ist, das muss man sehen. Also bei Benfica hat mir ja zuletzt den Eindruck gehabt, dass sich die Magie von Bruno Lage auch
Ja.
ziemlich wieder reduziert hat.
Ja, das ist eine gute Überleitung zu unserem Hauptthema eigentlich oder Kernthema, wo wir uns ja so ein bisschen fragen wollen, wie sieht es eigentlich um den portugiesischen Clubfußball aus? Da waren ja oder war ja der Februar nicht gerade von Erfolg gekrönt, insbesondere auf europäischer Ebene. Ich lese mal die Ergebnisse vor. Porto ist gegen Leverkusen ausgeschieden, hatte nicht wirklich eine Chance in meiner Wahrnehmung. Benfica ist auch nicht gerade knapp gegen Schachtar Donetsk ausgeschieden. Sporting ist relativ knapp nach Verlängerung gegen Başakşehir hier Istanbul ausgeschieden und eben das gepriesene Braga hat auch zweimal gegen die Glasgow Rangers verloren. Dazu muss man noch sagen, dass Guimarães in der Vorrunde ausgeschieden ist als Gruppenletzter und Porto eben sogar in der Champions League Qualifikation in der dritten Runde schon an Krasnodar gescheitert ist. Also nicht mal in den Playoffs, sondern schon in der dritten Runde. Wie wurde denn dieses enttäuschende Abschneiden in Portugal bewertet?
Naja, da kannst du natürlich schon die Sinnfrage stellen, ne? Oder in die Sinnkrise kommen. Du hast ja auch die Gegner jetzt gerade noch mal genannt. Es ist ja nicht so, dass die portugiesischen Vereine gegen Liverpool und Real Madrid und Bayern München ausgeschieden wären. Es war im Nachhinein betrachtet die Qualifikation zur Champions League von Porto war ja schon da wirklich ein Fingerzeig gegen Krasnodar raus. Zu fliegen darf dir, egal wie früh du noch in der Saisonvorbereitung bist, nicht passieren. Vor allen Dingen, man muss ja immer wieder im Hinterkopf behalten, was die Qualifikation zur Champions League finanziell bedeutet für die Vereine. Und das besonders beim FC Porto, der ja schon unter Aufsicht der UEFA spielt, weil sie die Financial Fair Play Regeln nicht immer eingehalten haben und da ja wirklich auf jeden Euro angewiesen ist. Die hatten jetzt eine Anleihe, die sie zurückzahlen hätten müssen in Höhe von 35 Millionen diese Woche. Das haben sie auch ausgesetzt, auch unter der Begründung, Corona macht es nicht möglich, dass wir da unseren Verpflichtungen nachkommen. Vielleicht noch, ich komme gleich wieder zurück auf das Sportliche. Bis auf Benfica sind eigentlich alle Vereine in der Liga NOS auf Kante genäht. Benfica hat das Kunststück hinbekommen, diese fast 1 Milliarde Euro, die sie in den letzten 10 Jahren als Transfererlöse gehabt haben, nicht in die Mannschaft zu reinvestieren, sondern Schulden abzubauen. Sie haben 2014 noch 320 Millionen Bankschulden gehabt und sind jetzt nur noch bei 70 Millionen. Haben in dieser Zeit auch dieses fantastische Trainingszentrum in Seychelles mit der Jugendakademie hingestellt. Da sind sie in einer glücklichen Situation, die zuvor von vielen, zuletzt auch von mir, immer kritisiert wurde. Eigentlich dieses zögerliche Investitionsvorgehen in die Mannschaft. Ich fand das persönlich lange Zeit gut, dass wirtschaftliche Vernunft eingekehrt ist, habe mich aber gerade in dieser Saison auch sehr daran gestört, dass da nicht mehr in die Mannschaft investiert wurde. Im Lichte der Corona-Pandemie muss man natürlich jetzt sagen, hat der Verein alles richtig gemacht, weil sie eben noch nicht mal Spielergehälter kürzen mussten bis jetzt. Bei Porto sieht die Situation ganz anders aus. Sie hätten in dieser Woche eine Anleihe von 35 Millionen Euro zurückbezahlen müssen. Das haben sie ausgesetzt oder sie haben es einfach nicht bezahlt. Auch wieder unter dem Argument, dass man das in der Corona-Krise von dem Verein nicht verlangen könnte. Insofern war eben diese Geldquelle Champions League für Porto essentiell wichtig eigentlich. Und dass man da in der dritten Runde gegen Krasnodar scheitert, das ist natürlich extrem bitter gewesen. Ich denke, es ist ein Trend, den wir da erleben. Die Liga in Portugal hat Qualität verloren. Wenn wir mal zurückschauen, hattest du 2011 in der Europa League 3 portugiesische Halbfinalisten. 2013 und 2014 war Benfica im Finale der Europa League. 2016 waren sie in der Champions League im Viertelfinale gegen die Bayern. Und Porto war zuletzt noch mal im Viertelfinale der Champions League gegen Liverpool. Das war aber nur noch so. Genau, und da haben sie ja dann auch ordentlich einen auf die Mütze gekriegt. Ja. So wie man eigentlich sagen muss, dass die portugiesischen Vereine, sobald es gegen größere Gegner geht, sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Ne? Das mag in einem guten Jahr gegen die Villarreals oder so noch funktionieren, aber wenn du dann auf einen starken Gegner kommst, wird es schon sehr schwierig. Und eben nochmal, um das zu bestätigen, ich denke, wir sehen da schon ganz eindeutig einen Trend, weil die Vereine einfach nicht mehr in der Lage sind, ihre Nachwuchsspieler oder eben auch die Spieler, die sich zu Stars in Portugal entwickeln, auch nur noch ein Jahr länger bei ihrem Verein zu halten.
Lässt sich durch diese Strategie, um nochmal auf Benfica zurückzukommen, auch erklären, dass Benfica ja, darüber hatten wir auch in Folge 7 schon gesprochen, in der Champions League Gruppenphase ja selten oder eigentlich fast nie die beste Elf aufgeboten hat. Also Rafa Silva hat ja, glaube ich, irgendwie 200 Minuten gespielt oder so, Pizzi auch nicht in jedem Spiel oder Tavares als Rechtsverteidiger. Lässt sich diese eher oder kryptischen Aufstellungen, lassen die sich auch durch die von dir angesprochene Strategie erklären?
Absolut. Absolut. Der Tomás Tavares hat in der Champions League sein Debüt in der Startelf gegeben. Nur um das nochmal zu sehen.
Gegen Leipzig, glaube ich.
Ja. Der hat alle 6 Gruppenspiele durchgespielt. Und wir hatten das ja letzte Saison auch selbst in der Europa League, dass gegen die Eintracht im Rückspiel, das war ja schon fast keine B-Mannschaft mehr, die da gespielt hat. Und ja, das ist eine Strategie und das liegt einfach an der Grundannahme. Wir werden die Champions League sowieso nicht gewinnen und die Europa League wahrscheinlich auch nicht. Also gilt alle Konzentration darauf, Meister zu werden in Portugal, weil das garantiert 40 Millionen Antrittsgeld für die Champions League. Und das ist ein Etatbrocken, den kannst du als portugiesischer Verein und nicht nur als portugiesischer Verein durch nichts anderes kompensieren.
Hast du eventuell eine Erklärung, wie sich vor diesem Hintergrund dann der Julian Weigel-Transfer erklären lässt, der für mich so ein bisschen unverständlich war, wenn man sich das fast schon überfüllte Mittelfeld von Benfica anguckt, wo ja auch mit Gabriel und Florentino auch einige andere talentierte Spieler anzutreffen sind?
Es ist schwer als Außenstehender das wirklich zu erklären. Ja, der Gabriel ist sehr verletzungsgeplagt. Und der Florentino hat nicht die Erwartungen erfüllt, die sehr hoch waren. Ordentlich. Ja. Aber es wird, wenn im Moment noch ein bisschen über Sportliches gesprochen wird, wird auch über zum Beispiel über eine Leihe von Florentino gesprochen oder spekuliert, weil er einfach Spielpraxis auch bräuchte. Warum der Weigel wirklich zu Benfica gegangen ist, kann ich nicht wirklich, da habe ich keine schlüssige Erklärung dafür. Ich habe bis zuletzt, als das Thema durch die Presse ging, immer gesagt, das wird nie im Leben passieren. Und habe mich dann sehr gewundert und natürlich auch gefreut, weil der Weigl ist ja ein guter Fußballspieler und dass
Ja,
Benfica es
klar.
geschafft hat, aus einer in Anführungszeichen großen Liga einen zu holen, der jetzt eben nicht sagt, komm, ich bin schon 35, ich lege mich in Portugal noch 2 Jahre an den Strand und spiele nebenher ein bisschen Fußball. Das war schon eine Ansage. Und die schlüssigste Theorie, die ich immer gehört habe, ist, dass der Rui Costa, der ja jetzt, oder nicht jetzt, aber der schon einige Zeit Sportdirektor bei Benfica ist, sich wohl sehr um den Weigl bemüht hat und auch den Spieler und seinen Vater in Lissabon rumgeführt hat und mögliche Wohnorte gezeigt hat und,
Echt?
und. Ja,
Ja.
das, also die müssen sich da wirklich sehr bemüht haben. Und Benfica hat natürlich das Pfund mit der fantastischen Jugendarbeit und der Weigl fällt ja fast noch unter diese Kategorie auch. Wir haben unglaubliche Trainingsbedingungen in Seychelles und dann spielte wohl natürlich auch ganz entscheidend mit rein, dass der Weigl sich wohl bei Benfica die größte Chance ausgerechnet hat, regelmäßig in der Startelf zu spielen, weil der wollte natürlich auch zurück in die Nationalmannschaft. Ne?
Aber Weigel wird ja wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, dass Benfica auf europäischer Ebene jetzt selten im Rampenlicht stand oder
Richtig.
sich oder selten überzeugt hat.
Ja. Deswegen
Um
ich
bei.
also wirklich eine schlüssige Erklärung habe ich nicht anzubieten, aber wahrscheinlich war es unter den Alternativen, die er noch gehabt hat, die beste Möglichkeit für ihn.
Vielleicht hat er es auch als Zwischenstation gesehen, um sich.
Mit Sicherheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, der Weigl ist jetzt 24, ne, dass er davon ausgeht, dass er jetzt die nächsten 10 Jahre bei Benfica spielt. Darüber muss man sich im Klaren sein, das ist bei Benfica so, das ist, wenn du bei Bayer Leverkusen spielst oder so, das sind Vereine, die natürlich nicht die Endstation aller Träume sind.
Um bei Benfica zu bleiben, du hast ja schon angesprochen, dass in dieser Saison gerade in den letzten Wochen, also vor Corona, so ein bisschen der Zauber von Bruno Lage verflogen ist, der ja wirklich im letzten Jahr bei Benfica oder die Offensive von Benfica regelrecht entfesselt hat. Deswegen haben wir uns ja auch im Sommer gedacht, machen wir mal eine Serie zu Benfica. Vielleicht schaffen die es ja so ein bisschen den Erfolg von Ajax Amsterdam zu kopieren. Da wurden wir natürlich von der Realität eingeholt.
Ziemlich, ja.
Glaubst du, dass Bruno Lage eine langfristige Zukunft hat oder guckt man sich auch da schon im Sommer nach einem neuen Trainer um? Also jetzt wahrscheinlich aufgrund der Corona-Situation wird er wahrscheinlich ein bisschen Aufschub bekommen, aber wie überzeugt ist man im Verein noch von Lage?
Es ist ganz schwer zu beurteilen, aber wie du richtig gesagt hast, gibt es da ein vor Corona und nach Corona. Ich gehe fest davon aus, dass der Trainer bleibt. Entscheidend bei Benfica ist im Endeffekt die Stimme von dem Vieira, von dem Präsidenten, der als sehr trainerentlassungsunwillig gilt. Er hat
Schönes
ja.
Wort, ja.
Ja, ich habe auch lange eben dran gefeilt. Der ist niemand, der zumindest in den letzten 10 Jahren nicht mehr, der die Trainer nach einer Niederlage rauswirft, was sicherlich nicht die schlechteste Herangehensweise ist. Er hat an Rui Vitória mit Sicherheit zu lange festgehalten. Da war eigentlich auch, das war eine ganz kuriose Geschichte damals im letzten Jahr, stand eigentlich fest, dass Vitória entlassen wird. Darauf hatten sich auch die Gremien verständigt und dann der Luis Felipe Vieira schläft öfters mal auch in dem Leistungszentrum in Seychelles und dann ist er morgens vor die Presse getreten und hat gesagt, er hätte in der Nacht ein Licht gesehen und das hätte ihm gesagt, dass Rui Vitória Trainer bleibt. Und
Okay, Wahnsinn.
damit wurde das Ganze noch ein bisschen verlängert, bis er dann im Januar letzten Jahres das war dann einfach zu schlecht. Da hat auch die Mannschaft ganz offenkundig gegen ihn gespielt. Wenn du in Portimão mit 2 Eigentoren 2-0 verlierst, dann ist eigentlich da nicht mehr viel zu sagen. So, das war jetzt nochmal ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Es wurde immer mal wieder spekuliert, ob Jorge Jesus zurückkommt zu Benfica, der ja nicht gerade im Frieden gegangen ist. Der ist ja direkt zu Sporting gewechselt. Ihn verbindet aber eine dieser legendären Männerfreundschaften im Fußball mit dem Präsident Vieira, sodass da immer mal wieder gemunkelt wurde, ob gerade weil der Jorge Jesus jetzt ja in Brasilien mit Flamengo so wahnsinnig erfolgreich war, ob sie den zurückholen würden. Ich gehe mal davon aus und hoffe ehrlich gesagt auch, dass das nicht passieren wird.
Nicht passieren.
Bitte?
Nicht passieren wird?
Nicht passieren wird.
Okay.
Ja, ich bin kein dieses Sex mit der Ex
Also.
ist. Ich halte da
Ja.
nicht so viel davon. Und weil es gibt halt einfach für viele Leute ist der Jorge Jesus, nachdem er zu Sporting gewechselt ist, das hat er ja freiwillig gemacht, er ist ja nicht entlassen worden bei Benfica, ist er einfach eine Persona non grata. Und dann das macht keinen Sinn, jemanden zu holen, bei dem 50% der Anhänger schon vor dem ersten Spiel sagen, den wollen wir auf gar keinen Fall. Der Bruno Lage hat natürlich, wie du es schon vorher gut zusammengefasst hast, einen wahnsinnigen Lauf gehabt. Der hat eine Mannschaft übernommen, die, ja, das war ein Trümmerhaufen,
Ja.
hat dann in den ersten 20 Ligaspielen 19 Mal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Dann haben sie zu Hause Anfang der laufenden Saison oder jetzt unterbrochenen Saison haben sie zu Hause gegen Porto verloren und haben dann aber noch mal 16 Mal am Stück gewonnen.
Aber nicht gerade sehr überzeugend.
Nein, überhaupt nicht. Das war so, dass wir zu Hause, die meisten Spiele sehen wir ja im Fernsehen, schon manchmal gesagt haben, oh Gott, die spielen schon wieder heute Abend, ich habe gar keine Lust, das zu gucken. Und dann ist ja, wenn du wirklich, also ich bin ja durchaus ein Hardcore-Fan, meine Frau auch, also wenn du an dem Punkt bist, ist ja eigentlich alles Qualität gesagt. Das ist einfach, da hat jede Spielidee gefehlt. Jeder Spielwitz hat gefehlt und du hast einfach gemerkt, dass halt diese individuelle Klasse der Spieler von Benfica natürlich ausreicht, um irgendwie gegen Tondela oder gegen Avish oder gegen wen auch immer zu gewinnen. Aber sobald der Gegner ein bisschen besser war, ob sei es jetzt in der Liga Porto, oder eben international RB Leipzig oder Olympique Lyon, die jetzt ja auch nicht die Galactico-Teams sind, aber
Ja.
dann hat's sofort war Ende der Fahnenstange und dann haben sie verloren. Und direkt vor Corona kam es dann eben so weit, dass es auch in der Liga nicht mehr funktioniert hat. Sie haben auswärts in Porto verloren, haben dann zu Hause direkt im nächsten Spiel gegen Braga verloren, konnten dann noch einmal auswärts gewinnen und haben dann noch die nächsten beiden Spiele unentschieden gespielt gegen Moreirense und gegen Stuval und haben es also in diesen 5 Spielen geschafft, einen Vorsprung von 7 Punkten auf den FC Porto in einen Rückstand von einem Punkt umzuwandeln. Das wäre eigentlich, ich würde mal sagen, 80% aller Vereine der Moment, wo der Trainer geht. Um zu sagen, wir können uns das nicht erleisten, unter diesen Voraussetzungen den Meistertitel zu verspielen, zumal der FC Porto ja weit davon entfernt ist, eine Riesenmannschaft zu haben. Die sind
Absolut,
finanziell
ja.
extrem eng eingeschnürt. Die müssen wahrscheinlich sogar noch mehr Spieler verkaufen, um die Finanzen auszugleichen. Und wenn du dann eben siehst, wie gut Benfica finanziell dasteht, kommst du natürlich an den Punkt zu sagen, wann wollt ihr denn Meister werden, wenn nicht in dieser Saison? Und nur, wie gesagt, das ist alles Schnee von gestern. Ich nehme mal an, dass der Bruno Lage auf jeden Fall auch in der nächsten Saison Trainer sein wird, selbst wenn der Meistertitel verspielt wird. Was ja kurioserweise letzte Saison genau umgekehrt war. Da hatte der FC Porto 7 Punkte Vorsprung. Und da hatten wir eigentlich alle schon einen Haken an den Titel gemacht, im Sinne von, dass es nicht passieren wird. Und dann wurde Bruno Lage Trainer und hat das Ganze gedreht.
Wobei man ja auch
Und
sagen muss, dass Porto jetzt auch nicht gerade überzeugenden Fußball gespielt hat. Die haben ja selbst auch, ich glaube, beide Spiele sogar gegen Braga verloren in der Liga und sich auch nicht gerade
ja.
mit, also gerade nach der Niederlage gegen Braga dachte ich schon, jetzt ist die Sache ja gegessen. pro Benfica.
Das war
Das ist ja noch
gerade,
so
wie
ein.
der Ruben Amorim bei Braga übernommen hat. Da haben sie im Ligapokal das Endspiel gegen Porto gewonnen und haben in der Liga, also in der Liga Nord dann gleich auch nochmal gewonnen. Das war, also sollte hat er immer vorsichtig sein, aber wir waren uns eigentlich alle einig, dass da schon ganz wilde Dinge passieren müssen, damit Benfica nicht mehr Meister wird. Ne? Und im Moment haben sie halt einen Punkt Rückstand und man muss eben sehen, in Portugal sind das de facto 2 Punkte, weil eben bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt in der Liga und den hat Porto natürlich klar für sich entschieden, weil sie zweimal gewonnen haben gegen Benfica. Man kann jetzt lange spekulieren, was da passiert ist. Ich glaube, der Bruno Lage hat einfach ein großes Problem damit, dass Benfica seine erste Station als Cheftrainer ist. Da war er vorher mit dem Carlos Carvalhal unter anderem in England, war da ein Assistenztrainer und hat dann die B-Mannschaft von Benfica trainiert, die in der zweiten Liga spielt. Und aber jetzt bei einem richtigen Profi-Team, gut, die B-Mannschaft sind auch Profis, aber du weißt, was ich meine. Also jetzt die dann halt mit den großen Jungs Fußball spielen, ist das seine erste Station und ich denke, da fehlt dann einfach auch vieles an Erfahrung. Und ich glaube, die Mannschaft war so glücklich, dass der Rui Vitória weg war Anfang letzten Jahres. Der konnte denen sagen, was er wollte. Das fanden die alles großartig. Und ich nehme an, dass sich das jetzt einfach abgenutzt hat, auch wenn es jetzt erst gutes und ein bisschen mehr als ein Jahr ist, dass er da auf dem Trainerstuhl sitzt, aber dass diese Ansprache sich nicht mehr so zündet und ihm eben, ja, es fehlt ihm eine glaubhafte taktische Plan B und offensichtlich auch ein bisschen was an Autorität innerhalb der Mannschaft.
Ja, gerade nach dem Abgang von Vitória war ich ja auch überrascht, wie Rafa Silva dann durchgestartet ist. Und dann João Félix hat ja auch eine Schlüsselrolle gespielt in Lages System.
Ja,
Vielleicht fehlt da auch einfach so eine zündende Idee mal im letzten Drittel.
die haben letztes Jahr, muss man jetzt in der Retrospektive sagen, natürlich, es ist schwer, das in Prozenten zu beziffern, aber zu einem guten Teil von dem João Félix gelebt, weil das muss man Lage zugute halten. Der hat den in die erste Mannschaft geholt und der hat dafür gesorgt, dass der Junge da aufgetreten ist, als würde er seit 10 Jahren in der ersten Mannschaft spielen. Aber dieser ganze Spielwitz so ist vollkommen weggegangen. Du siehst es am besten an so einem Spieler wie dem Seferovic, dem Mittelstürmer, der mit João Félix an seiner Seite die Saison seines Lebens gespielt hat und der in dieser Saison wieder der banale Chancentod ist, der auch vorher war, um es mal ganz böse zu sagen. Also der Seferovic kriegt keinen Ball mehr unter. Und diese ganze Freude und diese breite Brust, mit der die Mannschaft letztes Jahr zum Teil aufgetreten ist und dann auch in Porto gewonnen hat und bei Sporting 4:2 gewonnen hatte, wo hinterher alle gesagt haben, mein Gott, da hat Sporting aber richtig, war richtig gut bedient, da sie nicht noch 4 der 5 Stück mehr bekommen haben. Das ist alles vorbei. Das ist, als wären in diesen Trikots andere Menschen wieder. Das ist genau der gleiche langweilige, biedere Fußball, der in der Schlussphase unter Rui Vitória gespielt wurde.
Um das Ganze mal so ein bisschen auf die Metaebene zu heben, wir haben ja im letzten Podcast so ein bisschen darüber spekuliert, was denn der Einfluss wäre von einem zweiten zusätzlichen festen Champions League Platz für Portugal. Inzwischen ist Portugal ja vor Russland in der UEFA 5 Jahreswertung und nur ein Platz hinter Frankreich. Weißt du da zufällig, ab wann Portugal den nächsten oder ob Portugal einen zweiten festen Champions League Platz bekommt?
Ich glaube, das möchte ich aber hier jetzt nicht beschwören. Ich glaube, dass sie ihn ab nächster Saison, also ab Ende der Spielzeit 2021 haben.
Ich sehe gerade hier in der Tabelle, Sie haben einen Platz mehr in Europa. Ob das jetzt der Champions League Platz ist,
Das
aber
müsste er
womöglich.
sein. Das müsste er sein.
Und meinst du, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir beide recht haben, meinst du, dass das die Situation in der Liga oder in Europa entspannen könnte? Also, dass man sich dann auch mal traut, in Europa die erste Garde aufzubieten? Weil es gibt eigentlich nur zwei Teams, die um die ersten beiden Plätze konkurrieren in Portugal.
Also in den letzten fast 20 Jahren ist das so, ja. Das wäre natürlich schön, wenn das so wäre, weil natürlich würde das extrem entspannen, wenn der zweite Platz die Gruppenphase garantiert, weil was in so einer Qualifikation alles passieren kann, hat der FC Porto ja gerade erlebt und das könnte Benfica genauso gut passieren. Sporting meldet zwar immer wieder Ambitionen an, aber so richtig glauben tut es keiner, weil die einfach finanziell dermaßen durchhängen, also wenn das nicht das große Sporting wäre, wären die schon längst pleite gewesen. Da würde ich fast eher sogar Braga zutrauen, dass sie da mal sich in den Zweikampf einmischen. Wobei es halt in den letzten Jahren immer so war, dass es spätestens auf dem letzten Drittel der Meisterschaft dann doch immer wieder abreißen lassen. Ne? Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wenn du natürlich permanent deine besten Spieler verlierst. Sobald du eine gute Mannschaft zusammen hast dann entsteht halt nicht wirklich was, wo du sagst, da kann ich langfristig mich nochmal steigern und nochmal höhere Ziele angehen. Aber das ist jetzt natürlich nichts, was die Liga Nosch exklusiv hat. Ich meine, braucht man nur zu Ajax Amsterdam zu schauen. Den haben sie ihre Champions League Mannschaft auch ordentlich zerpflückt. Ne?
Ja, generell die Diskrepanz zwischen den großen fünf Ligen und den kleineren scheint ja auch immer
Ja.
größer zu werden. Und in den kleinen Ligen selbst gibt es dann auch nochmal so eine Riesendiskrepanz. Ist ja in Holland auch nicht anders, wo Ajax ja der einzige, sage ich mal, richtig große Club ist, der in Europa mithalten kann. Aber wo es bei Porto hatte ich ja auch gelesen, dass das Ausscheiden gegen Krasno da auch den Abgang von Danilo Pereira und Alex Telles im Sommer, also jetzt in diesem Sommer, der hätte kommen sollen, besiegelt hätte, weil man es eben, weil dieses Ausscheiden eben so finanziell reingeschlagen hat, dass man dann eben die besten Spieler ein Jahr früher verkaufen muss, als man es vielleicht sonst getan
Ja,
hätte.
keine Frage, weil das haben wir ja vorhin schon gesagt, du kannst diese 40 Millionen nicht kompensieren anderweitig. Dann musst du eben Spieler verkaufen und hast dann natürlich noch die besonders blöde Situation, dass die potenziellen Käufer in Anführungszeichen das ja auch wissen, dass du
Ja, das
nicht
stimmt.
in der Lage bist zu sagen, dann lass uns halt bleiben. Und das heißt, perspektivisch wirst du sowieso weniger erwirtschaften und was jetzt in diesem Jahr noch an Transfers getätigt wird und in welchen finanziellen Dimensionen sich das abspielen wird, das können wir alle nicht abschätzen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht mehr die Beträge sein werden, die noch im letzten Sommer gezahlt worden sind.
Interessanterweise ist ja Portugal in der 5-Jahres-Wertung auch gar nicht so weit weg von Frankreich, die ja auch so ein bisschen abgeschlagen sind schon von den großen 4. Aber meinst du, da geht in Zukunft noch was oder wird sich der Abstand da eher vergrößern? Also gerade auch zu Frankreich, wo es ja auch so ein bisschen ähnlich ist wie in Portugal, dass es halt einen großen Club gibt, der in
Ja.
Europa was leisten kann und die anderen schwimmen eher so ein bisschen mit.
Ich denke, da sind wir uns auch einig, dass Frankreich, was die Länderwertung angeht, halt auf PSG angewiesen ist, weil ansonsten bei allem Respekt, aber wenn da einer mal in ein Viertelfinale kommt, sei es in der Champions oder in der Europa League, dann ist das schon eine tolle Sache. Und das passiert ja auch selten genug. Die Kluft wird halt immer größer, gell? Weil diese großen Ligen mit diesem unglaublichen Geld halt, ja, das System befruchtet sich ja aus sich selbst heraus, ne? Je mehr Erfolg du hast, desto mehr Geld bekommst du und je mehr Geld du bekommst, desto mehr Erfolg hast du. Und ich denke, das wird schon sehr, sehr schwierig für diese, sagen wir mal, Schwellenligen, da überhaupt noch den Anschluss zu halten. Insofern ist da eben immer wieder dieses ja fast schon Maximalziel zu sagen, wir müssen irgendwie in die Gruppenphase reinkommen, weil es da halt richtig Kohle gibt schon.
Gerade jetzt auch mit dem zusätzlichen Champions oder festen Champions League Platz für Deutschland wird ja auch nochmal dieses System bestärkt oder es wird ja immer weniger kleine Teams auch aus kleineren Ligen geben. Also sowas wie ein
Ja.
Champions League-Sieger Bukarest oder Porto wird es wahrscheinlich leider nie wieder geben oder
Ja, es
zumindest
steht
nicht
zu
in absehbarer
befürchten.
Zeit.
Es steht zu befürchten, zumal ja wohl Ja, wie soll man sagen, diese Superliga, die wird ja wohl kommen. Also ich glaube
Meinst du?
da,
Ja.
ja, ich bin da für der festen Überzeugung, dass das kommt.
Und das
Weil die,
Portugal wird dann, Porto und Benfica werden auch dabei sein oder eher nicht?
also zwei kann ich mir nicht vorstellen.
Also eher
Und
ein Team, wenn dann ein Team,
ja,
oder? Okay.
ich glaube, Portugal muss froh sein, wenn überhaupt einer dabei ist, weil du halt, da spielen ja, das wird ja keine Liga sein, in der nur sportliche Kriterien herangezogen werden. Und selbst da wäre es ja schon schwierig, ne? Jetzt zu sagen, welches portugiesische Team müsste basierend auf sportlichen Argumenten in so eine Superliga rein. Aber ich denke, das wird viel amerikanischer gesehen werden und sagen, wo ist das größte Potenzial der Vermarktung? Wo können wir die meisten Fernsehgelder gerade auch in Übersee bekommen? Und dann wird natürlich, da braucht man nicht viel Fantasie dafür, dass ein Spiel mit Beteiligung, bleiben wir von Manchester United, in Asien höhere Einschaltquoten erzielt, als wenn da Benfica oder der FC Porto auf dem Platz stehen. Und es ist auch die Frage, ob du das wirklich willst, in so einer Liga zu spielen, ne? Aber da
Das
kommen
stimmt
wir
auch,
jetzt zu
ja.
weit vom
Ja.
Thema ab. Aber wenn du natürlich, sollte es der Fall sein, dass ein portugiesisches Team in diese Superliga kommt, dann wird natürlich die Meisterschaft, ja, es wird noch langweiliger als vorher.
Um allen Portugal-Fans auch mal einen positiven Blick zu geben, gerade was die Zukunft angeht, Stichwort Nationalmannschaft, da sieht es ja alles ein bisschen rosiger aus. Ich hatte mir in Vorbereitung auf die EM mal vor 1 oder 2 Monaten den erweiterten Kader von Portugal auf transfermarkt.de angeguckt und war da wirklich sehr beeindruckt, wie viele Spieler man da eigentlich mitnehmen könnte. Also selbst Spieler wie Pizzi oder Rafa Silva wären ja, wenn sie mitkommen würden, wären sie ja eigentlich nur absolute Reservisten oder würden keine große Rolle spielen im erweiterten Team. Also es ist ja nicht gerade so, dass es keine portugiesischen Weltklasse-Spieler geben würde. In Hülle und Fülle kann man fast sagen, für so eine kleine Nation.
Ja, es ist unvorstellbar, was in den letzten, ja, muss man ja schon sagen, 10 Jahren da in
Ja.
Portugal passiert ist. Und die haben zum Teil ganz tolle Nachwuchsarbeit bei den Großvereinen natürlich sehr strategisch und sehr professionell angelegt, aber auch bei kleineren Vereinen wird da sehr, sehr viel getan. Es gibt eine ganze Menge hervorragender portugiesischer Trainer. Das trägt natürlich Früchte und da muss man natürlich ganz klar unterscheiden zwischen der Liga und der Nationalmannschaft, weil halt praktisch jeder, der mit 18 drei gute Pässe spielen kann, im Ausland ist. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Markenzeichen geworden, ne? Dass die Portugiesen eine gute Jugendarbeit haben und du
Und
da
Scouting auch,
eigentlich,
nicht zuletzt.
genau, dass du eigentlich
Ja.
schon einen Bonus hast, wenn du Portugiese bist und nicht, weiß jetzt nicht, völlig willkürlich, Kroate oder Holländer oder so, weil das im Moment so ein bisschen ein Markenzeichen ist. Da spielt natürlich der Cristiano Ronaldo-Effekt auch ein bisschen mit rein. Aber wenn du in die Premier League schaust, Wolverhampton Wanderers, das ist fast eine portugiesische Mannschaft inzwischen. Und da haben natürlich auch die portugiesischen Jungstars noch einen zusätzlichen Bonuspunkt, weil halt der Jorge Mendes, der Spielerberater, halt einer der ganz großen Player ist und der da natürlich auch entsprechend einwirken kann, dass die Transfers zustande kommen. Also ich bin mir relativ sicher, dass Benfica ohne das Zutun von Jorge Mendes keine 120 Millionen für den João Félix bekommen hätte.
Was ich ja auch relativ beeindruckend finde, was mir erst vor kurzer Zeit aufgefallen ist, ist, dass ja viele portugiesische Nationalspieler inzwischen auch gar nicht mehr aus den oder von den großen Teams kommen oder da ausgebildet wurden. Also zum Beispiel Bruno Fernandes, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, kommt von Boa Vista oder Diego Rota von Gondomar, Trincão, Pizzi, Rafa Silva, kommen alle nicht aus denen oder von den großen Teams, glaubst du da? Gibt es einen kleinen, auch eine Entwicklung bei den kleinen Teams, dass sie auch vielleicht durch Synergieeffekte oder wie auch immer von den Großen profitieren? Oder von der
Ja und
Ausbildung der Großen?
nein, weil die Erfahrung zeigt halt, dass die wenigsten der in Anführungszeichen kleineren Vereine die Nachwuchsspieler auch überhaupt nur in die erste Mannschaft bekommen, ne? Sondern wenn eben einer mit 16 ist es schon fast spät, dass sie dann sofort in die Leistungszentren der Großen geholt werden. Und da haben die einfach halt Bedingungen anzubieten, das hat sonst keiner. Und schau, Benfica baut jetzt, also das ist noch nicht der Grundstein gelegt, aber die Planung ist fertig, ein Internat für 800 Schüler auf seinem Campus in Seychellen. Also. Und weil das ist immer wieder in den Werdegängen der Spieler auch zu sehen, was da für unglaubliche Distanzen gefahren werden von Eltern und Kindern, um die Kids zum Training zu bringen. Ich habe für den Ballesterer letztes Jahr mal über den Jean Felix geschrieben, länger, und die haben halt den Jean, die Eltern haben den jeden Tag oder viermal die Woche 250 Kilometer zum Training nach Porto gefahren.
Für beide Strecken oder?
Für eine.
Für eine Strecke?
Ja, ja.
Wahnsinn.
Und wenn du dann eben sagen kannst, komm, dein Sohn ist 15, wir nehmen den in unser ja. Internat, und da ist er mit anderen Spielern zusammen, aber auch mit normalen, in Anführungszeichen, Kindern, die keine so große Fußballkarriere vor sich haben, dann ist das natürlich ein enormes Argument. Und wer will da was dagegen setzen? Und du hast es jetzt ja auch gesehen, der Trincão hat jetzt eine gute Saison gespielt und hat schon bei Barcelona unterschrieben.
Ne? Jetzt auch nicht so überragend, also es war schon ordentlich, aber jetzt auch nicht Weltklasse, und dann ist er gleich weg.
Ja.
Zu Barcelona, ja.
Ja. Und das war ja schon im Winter, ist das ja schon unterschrieben worden, alles, dass er zum Saisonende wechselt.
Ist natürlich dann auch schade für die Eltern, wenn man in der Mitte des Landes wohnt und sich dann aussuchen muss, ob man nach Porto oder Lissabon darf.
Ja, das wurde dann auch gesagt, dass eben von dem Wohnort aus bei dem Jean Felix war eben Porto ein Stück näher als Lissabon, deswegen ist er erstmal nach Porto gegangen. Weil das sind ja unglaubliche Belastungen, die Familien aushalten.
Klar, da setzt man alles auf eine Karte, so ein bisschen.
Ja, du ordnest zumindest dein gesamtes Familienleben dem unter. Ne?
Also wir können festhalten, eine Liga in Turbulenzen und auch mit einer nicht ganz so rosigen Zukunft, aber wenigstens sieht es bei der Nationalmannschaft gut aus, und wir werden wahrscheinlich auch weiterhin mit portugiesischen Topspielern verwöhnt bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass sich das ändern wird. Es müssen ja auch nicht immer gleich ein Cristiano Ronaldo oder ein Joao Felix dabei rauskommen, aber da sind eben schon eine ganze Menge wirklich gut ausgebildeter Spieler, sowohl technisch als auch taktisch. Also die werden in Europa noch viel zu sehen sein, und dann brauchst du halt einen Nationaltrainer, der in der Lage ist, daraus wirklich eine Spitzenmannschaft zu formen, weil sich die wenigsten halt aus der Liga kennen. Ne? Weil die sind schon ja ganz schön verstreut. Mittlerweile geht es ein bisschen so Richtung England, aber die kommen schon aus vielen unterschiedlichen Ligen jetzt zusammen. Aber die wären mit Sicherheit ein interessanter Kandidat wieder gewesen, auch für die Europameisterschaft. Und jetzt durch die Verlegung werden sie zumindest das erste Land sein, das 5 Jahre lang Europameister gewesen ist, so denn nächstes Jahr gespielt wird. Das weiß mir alles noch gar nicht.
Na, immerhin ein etwas optimistischeres Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Markus.
Ich danke dir, lieber Matthias. Es macht immer Freude, mit euch zu reden.
Ja, absolut. Uns auch, oder mir in diesem Fall. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern, die bis hier durchgehalten haben. Wir freuen uns immer über Feedback, und danke fürs Zuhören und bleibt gesund.